Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Okay, die Nachrichten, ich habe ein bisschen was auf dem Zettel. Wir starten erstmal mit einem Artikel aus dem Deutschlandfunk. Was über den mutmaßlichen Anschlagplan gegen den Rheinmetall-Chef bekannt ist. Wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen. Ich habe jetzt aber ein bisschen mehr Informationen, die wir mal zusammentragen können. Nach Informationen von US-Geheimdiensten sollen auf den Vorstandsvorsitzenden des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Papenger, ein Attentat verübt werden. Wie der Fernsehsender CNN berichtet, wurden die Pläne russischer Agenten schon Anfang des Jahres aufgedeckt. Und es gab offenbar auch Vorbereitungen für Anschläge auf andere europäische Firmen. Dem CNN-Bericht zufolge wurden die deutschen Behörden Anfang des Jahres informiert, dass ein Attentat auf Papenger geplant sei. Auftraggeber sei die russische Regierung gewesen. Der 61-jährige Rheinmetall-Chef sei daraufhin besonders geschützt worden. CNN beruft sich auf 5 mit der Situation vertraute Beamte aus den USA und anderen westlichen Staaten. Ein deutscher Regierungsbeamter bestätigt dem Sender demnach, dass man in Berlin entsprechende Warnungen aus den USA bekommen habe. Was sind konkret die Pläne? Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet unter Berufung auf europäische Sicherheitskreise, dass sich Verdächtige sowohl in der Nähe der Düsseldorfer Konzernzentrale als auch an Reisezielen von Papenger im Ausland aufgehalten hätten. Die Schutzmaßnahmen seien deshalb ständig angepasst worden. Die Lage habe sich inzwischen etwas entspannt, da die mutmaßlichen Agenten an ihren Plänen anscheinend nicht festgehalten hätten. Was ist über die Männer bekannt, die das Attentat durchführen wollten? Die Männer sollen aus unterschiedlichen Ländern der ehemaligen Sowjetunion stammen. Mindestens einer sei Russe, heißt es in dem Bericht. Einige der Männer hätten sich bereits im Schengen-Raum aufgehalten. Teilweise seien Einreisen erst geplant gewesen. Leitende Beamte gehen davon aus, dass es sich bei den Personen um sogenannte Proxys russischer Geheimdienste gehandelt haben könnte. Also von Moskau speziell für einen Auftrag angeheuerte Agenten. Für Festnahmen seien die Hinweise allerdings nicht ausreichend gewesen. Warum wurde Rheinmetall als Ziel ausgesucht? Rheinmetall ist einer der größten europäischen Lieferanten für Panzertechnik und Artilleriegeschosse für die Ukraine und nach eigener Darstellung der größte Hersteller von Artilleriemunition in der westlichen Welt. Im Juni hatte Rheinmetall eine Reparaturwerkstatt für Schützenpanzer in der Westukraine eröffnet. Geplant ist auch die Produktion neuer Panzer. Deshalb galt Rheinmetall-Chef Papenger für die deutschen Sicherheitsbehörden schon länger als gefährdet. Er könne wegen seiner herausgehobenen Stellung Ziel eines russischen Anschlags werden, so deren Vermutung. In der Vergangenheit gab es bereits einen Brandanschlag auf Papergers Gartenlaube auf seinem Anwesen in Niedersachsen. Er soll schon seit längerem Personenschutz erhalten. Der Chef des DAX-Konzerns hat wiederholt mit deutlichen Worten den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt. Dem CNN-Bericht zufolge war das aufgedeckte Vorhaben Teil einer größer angelegten Mordanschlagsserie für Führungskräfte von Rüstungskonzernen in ganz Europa, die mit ihren Waffen den ukrainischen Verteidigungskrieg gegen Russland unterstützen. Was sind die Reaktionen bis dato? Ein Sprecher der Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung nehme die Bedrohung durch das russische Regime insgesamt sehr ernst. Die Sicherheitsbehörden seien sehr wachsam. Man werde sich durch die russischen Bedrohungen aber nicht einschüchtern lassen. Viele deutsche Politiker äußerten sich angesichts der angeblichen russischen Anschlagpläne gegen Rheinmetall-Chef Papenger entrüstet. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Roth, erklärte, Kreml-Chef Putin führe nicht nur einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine, sondern auch gegen ihre Unterstützer und unsere Werte. Der Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses und FDP-Politiker Faber sagte, sollten Informationen vorliegen, welche russische Stellen in den Plan verwickelt seien, müssten Ausweisungen von Diplomaten und gegebenenfalls internationale Haftbefehle folgen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter sagte im ZDF, Als eine Konsequenz sollte die deutsche Nachrichtendienst gestärkt und auf Augenhöhe mit jenen der Nachbarstaaten gebracht werden. Und hier das Verdächtigste. Für mich das Eindeutige, dass der Kreml involviert ist. Also für mich persönlich. Der Kreml wies die Medienberichte über Anschlagspläne als falsch zurück. Und das ist das Zeichen, dass es wahr ist. Die Russen haben Attentäter auf deutsche Rüstungskonzerne losgelassen.
Ertappt.
Aus der Süddeutschen Zeitung habe ich einen Artikel, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber ich habe es jetzt einfach mal da nochmal mit aufgenommen, weil das unter Umständen ja relevant ist. Bundesverfassungsgericht prüft Urteil gegen Schwarzfahrer. Mehrere Monate Gefängnis für jemanden, der ohne Ticket Tram gefahren ist. Ob das verhältnismäßig ist, darüber wird nun in Karlsruhe entschieden. 2,90 Euro kostet eine Kurzstrecke in der Straßenbahn in Mainz. Aber aus den 2,90 Euro können ganz schnell tausende Euro werden. Weil der drogenabhängige Peter K., der mit der Straßenbahnlinie 53 morgens um 8.31 Uhr unterwegs war, ohne einen solchen Fahrkarte erwischt wurde, musste er 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt zahlen. Und damit war es nicht vorbei. Das Verkehrsunternehmen erstattete Strafanzeige. Das heißt, vor Gericht beschäftigten sich auch noch ein gut bezahlter Richter, ein Staatsanwalt, mehrere Rechtspfleger mit dem Fall. Auch noch in einer zweiten Instanz am Landgericht. Und nun soll dieser Fall auch noch vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kommen. Vor das höchste deutsche Gericht. Richterinnen und Richter in roten Roben. Mehr Aufwand geht kaum. Denn Herr K. will es wissen. Oder besser gesagt, die Anwältinnen und Anwälte, die sich seines Falles angenommen haben, wollen es wissen. Sie haben seinen Fall pro bono übernommen. Es geht ihnen ums Prinzip. Also sie werden nicht bezahlt. 2,90 Euro. Das soll jetzt ein Präzedenzfall werden. Denn 4 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung, das war die ungewöhnlich harte Strafe, die in der rheinland-pfälzischen Justiz verhängt wurde für dieses eine Mal Beförderungserschleichung. 4 Monate Freiheitsstrafe. Das wären dann, falls dieser Täter, ein Mann, der als substituierter Heroinabhängiger von Bürgergeld lebt, rückfällig werden wollte und ins Gefängnis müsste, übrigens noch einmal 20.000 Euro Haftkosten. Zu zahlen von der Allgemeinheit. Das will Herr K. nicht akzeptieren. Das sei auch völlig übertrieben, meint der Mainzer Rechtsanwalt Sebastian Sobata. Er hat gemeinsam mit seinen Kollegen Jessica Hamed eine Verfassungsbeschwerde gegen dieses Strafurteil geschrieben. 2,90 Euro seien ein extrem geringes objektives Tatunrecht, führt sie darin aus. Wenn ein Täter vor dem Richter steht, fließen natürlich mehrere Faktoren in das Urteil ein. Wiederholungstäter werden härter bestraft. Es soll ihnen eine Lehre sein. Peter K. ist ein solcher Wiederholungstäter. Aber, so fragt die Anwältin in ihrer Verfassungsbeschwerde, gibt es nicht trotzdem irgendwo eine Grenze? Eine monatelange Gefängnisstrafe für 2,90 Euro? Sprengt das nicht jede Vorstellung von Verhältnismäßigkeit? Es ist eine Grundsatzfrage. Die Anwälte meinen, eine solch hohe Strafe verstöße gegen das Übermaßverbot, verankert im Grundgesetz. Der Fall, der jetzt beim Bundesverfassungsgericht zur Prüfung liegt, könnte Auswirkungen auf sehr viele Strafprozesse haben. Insgesamt 7.000 Menschen landen in Deutschland jedes Jahr wegen Beförderungserschleichung hinter Gittern. Das Recht ist da teilweise erstaunlich streng. Und die Zweifel, diese Strenge noch nicht wirklich angemessen ist, reichen bis hinauf in die Bundesregierung. So ist die Ampelkoalition grundsätzlich schon länger der Meinung, dass man für 2,90 Euro Bagatellen keine Staatsanwälte und Gefängnisse brauche. Vor einem halben Jahr legte Justizminister Buschmann schon Eckpunkte vor. Schwarzfahren sollte zu einer bloßen Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden. Aber passiert ist seither halt nichts. Einen Gesetzesentwurf gibt es bis heute nicht. Wir haben immer noch, unvorstellbar, wir sperren immer noch Leute ein, die schwarz fahren. Und das sind arme Menschen. Das sind Leute, die sich teilweise nicht leisten können, das ein Ticket zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr mal wiederholt mit einem niedrigen Lohn immer in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs wart und wie teuer das werden kann. Ich weiß das aus eigenen Erfahrungen. Ich persönlich hatte sogar in der Vergangenheit eine Schwarzfahrstrategie, wo man sich an gewissen Punkten in den Verkehrsmitteln positioniert, um Kontrolleure aufzuspüren, die glücklicherweise nicht so uneinheitlich gekleidet waren. Übrigens, ganz ehrlich, Berufswunsch-Kontrolleur ist schon Giga-Cringe. Nichtsdestotrotz liegt es ja nicht an den Kontrolleuren, dass es dieses Problem gibt, sondern an der Tatsache, dass durch die Justiz mal wieder die Ärmsten der Armen zur Kasse gebeten werden. Und nicht nur zur Kasse gebeten werden, sondern ungewöhnlich hart bestraft. Schwarzfahren führt immer noch zu Gefängnisstrafen. In diesem Zusammenhang kann man mal darauf aufmerksam machen, dass es Organisationen gibt, an die ich selber schon tausende Euro donatet habe, die Schwarzfahrer freikaufen. Sowas gibt es. Da sammeln die Leute Geld, du kannst denen spenden und die nutzen das Geld, um Schwarzfahrer freizukaufen. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren. Ich glaube, es waren 2000 Euro, die ich denen gegeben habe. Ich will nicht wissen, wie viele Schwarzfahrer die davon freigekauft haben. Ich schaue gerade mal, wie die Seite heißt. Genau, es ist der sogenannte Freiheitsfonds. Kein Fahrscheinknast. Wenn ihr also da diesbezüglich nochmal Informationen wollt, hier ist der Link dazu. Dann habe ich aus der Süddeutschen Zeitung: Die Kandidatur von Joe Biden ist nicht mehr zu retten. Auch beim NATO-Gipfel hat der US-Präsident wieder seine Aussetzer gehabt. Es gilt das Argument von George Clooney. Der 81-Jährige hat einen Gegner, gegen den er nicht gewinnen kann. Wird es nach der überstandenen Pressekonferenz jetzt ruhiger um Joe Biden? Jedenfalls fürs Erste? Natürlich nicht. Der Auftritt des US-Präsidenten zum Abschluss des NATO-Gipfels war zwar kein Desaster, wie sein Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump, er bekam die Befragung trotz seiner einigen Aussetzer ordentlich über die Bühne. Aber Bidens Bewerbung ist nicht mehr zu retten. Das liegt, wie schon oft gesagt, in keiner Weise an seiner Bilanz in dem Amt. Er hat das Land nach dem Chaos von Donald Trump stabilisiert. Und auch wenn Trumps Leute dauernd das Gegenteil behaupten, er hat das westliche Bündnis zusammengehalten, als Wladimir Putin die Ukraine überfiel. Die NATO ist sogar gewachsen. Doch wenn Biden und seine Partei jetzt nicht zügig Konsequenzen ziehen, machen sie kaputt, was sie aufgebaut haben. Bidens zweite Kandidatur war immer ein Fehler. Bei seiner ersten 2020 sollte er verhindern, dass Trump die amerikanische Demokratie weiter schleift. Das ist ihm gelungen. Diesen Verdienst kann ihn keiner mehr nehmen. Er lobt seine Bilanz zu Recht. Allerdings hätte er angesichts seines Alters eine Übergangslösung für eine Amtszeit sein sollen. Wenn er nun dermaßen geschwächt im Rennen für die zweite Amtszeit bleibt, dann hat Trump beste Chancen, ins Weiße Haus zurückzukehren. Stärker und gefährlicher als zuvor. Die Demokraten brauchen dringend eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten. Ja, sie sind sehr spät dran. Sie hätten sich viel früher um die Nachfolge kümmern müssen. Aber je mehr und je weitere Zeit vergeht, desto schwieriger wird es. Vizepräsidentin Kamala Harris ist ähnlich unpopulär wie Biden. Und sie hat nicht ansatzweise so viel Erfahrung wie er. Doch sie ist mehr als 20 Jahre jünger und agil. Sie wäre außerdem andere Alternativen wie die Gouverneurin Gretchen Whitmer aus Michigan oder Gouverneur Gavin Newsom aus Kalifornien. Alles nicht optimal, schon gar nicht Mitte Juli, wenn Anfang November gewählt wird. Und trotzdem besser als der verzweifelte Versuch, den fast 82-jährigen Biden irgendwie durchzuziehen. Es geht nicht darum, dass er beim NATO-Gipfel kurz Volodymyr Zelensky als Präsident Putin ankündigte. Das ist kein Joke. Der stand da auf der Bühne und hat Zelensky mit Putin verwechselt. Das ist halt gigaschlimm. Das ist nicht so gut. Und seine Stellvertreterin Harris nannte er Vizepräsidentin Trump. Solche bizarren Versprecher ließen sich rasch auflösen, wenn sonst nichts wäre. Aber es ist schon zu viel passiert. Joe Biden hat enorm abgebaut. Jeder kann es hören und sehen. Kein Wunder bei einem Job, der auch den jugendlich wirkenden Barack Obama grau gemacht hat. Der anstrengendste Posten der Welt ist dem Mann nicht mehr lange zuzumuten. Noch ist ein Wechsel der Kandidatur möglich. Der Nominierungsparteitag der Demokraten ist erst im August. Die Republikaner werden Trump bereits kommende Woche offiziell zu ihrem Kandidaten erklären. Der Überraschungseffekt könnte die demokratische Wählerschaft aufrütteln und zugleich die Republikaner verwirren. Trump würde ohne Biden etliche Argumente verlieren. Es ist ja schlimm genug, dass zum 75. Geburtstag der NATO alle auf Bidens Pressekonferenz zu deren Abschluss starren und jemand wie George Clooney die mehrheitlich ängstlichen runden Demokraten mit einem Gastbeitrag in der New York Times aufschrecken muss. Aber Clooney hat recht mit seinem Kernsatz darin. Die Schlacht gegen die Zeit, also das Alter, kann Joe Biden nicht gewinnen. Oder der steht legit da und nennt Volodymyr Zelensky Wladimir Putin. Und er nennt seine Vizekandidatin Trump. Er ist, also, man muss festhalten, diese Versprecher haben beide Kandidaten. Sowohl Biden als auch Trump sind mental hochgradig senil. Die sind halt einfach an der Grenze zur Demenz irgendwo unterwegs. Und das Problem ist, dass in den Medien, also nicht mal in europäischen Medien, sondern halt besonders in amerikanischen Medien, mehr über die Problematik diesbezüglich von Biden gesprochen wird. Das Ding ist, Das Projekt 2025 und alles, was so rattenschwanzmäßig dazukommt, schwächt den republikanischen Kandidaten Trump. Das wird gerade durch die Gesellschaft der Amerikaner gepumpt. Jeder steht da und informiert sich, was denn eigentlich dieses Project 2025 bedeutet. Wir haben hier schon mal drüber gesprochen. Project 2025, die absolute christofaschistische Psychose. Aber um sicherzustellen, dass Donald Trump wirklich nicht Präsident wird, muss ein frischer, zumindest mental, deutlich frischerer demokratischer Kandidat her. Denn niemand kann Donald Trump gebrauchen. Wirklich niemand. Und Biden ist einfach zu alt. Der ist wirklich, er ist leider zu alt. Und dieses ständige Verwechseln von Leuten, Bruder. Der hat ja jetzt nicht 7 Stunden lang Kameraauftritte, wo der das sagt. Sondern das passiert in so kurzen Intervallen. Das macht einem Sorgen einfach. Und er riskiert damit einfach wirklich die Wahl zu verlieren, weil das medial ausgeschlachtet wird gegen einen christofaschistischen Donald Trump. Das wäre wirklich, wirklich schlecht. Aus dem Deutschlandfunk. Finanzminister Lindner erteilt Kindergrundsicherung in dieser Wahlperiode eine Absage. Bundesfinanzminister Lindner hat klargestellt, dass die Pläne von Familienministerin Paus für eine Kindergrundsicherung in dieser Legislaturperiode nicht umgesetzt werden. Weil fuck them kids. 5 Euro wurde das Kindergeld erhöht. Haushalt 2025, Kindergelderhöhung von 5 Euro. Oh, ich liebe es einfach, ist das scheiße. Die Regierung werde lediglich den Kindersofortzuschlag weiterführen und den Kinderzuschlag anheben, sagte der FDP-Vorsitzende der Zeitung des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ob bei der Zusammenarbeit der Behörden noch mehr möglich sei, werde sich zeigen. Eine neue Behörde mit zusätzlichen Stellen werde es mit seiner Partei aber nicht geben. Lindner kritisierte auch den Ansatz seiner grünen Kabinettskollegin, der Staat habe bei Sozialleistungen eine Bringschuld. Das Mindeste, was man bei sozialen Leistungen erwarten könne, sei doch, dass die Menschen bereit seien, sich zu informieren und einen Antrag zu stellen. Paus und andere Befürworter einer Kindergrundsicherung argumentieren, die derzeitige Antragstellung sei so kompliziert und stark bürokratisiert. Viele Familien fühlen sich überfordert und nehmen die Hilfe, die ihnen zustünden, daher nicht in Anspruch. Auf Lindners Absage erklärte Paus im ARD-Hörfunk, sie sehe ihre Pläne noch nicht als gescheitert an. Das Gesetz sei nach wie vor im parlamentarischen Verfahren. Die Grünen-Politiker setzte zuletzt auf eine schrittweise Umsetzung der Kindergrundsicherung. Die Idee der Kindergrundsicherung besteht darin, Kinder vor Armut zu schützen und ihnen bessere Chancen für das spätere Leben zu verschaffen. Nach den ursprünglichen Plänen von Paus sollten Zahlungen wie das Kindergeld, Leistungen aus dem Bürgergeld und für Kinderzuschläge gebündelt werden und es damit einfacher machen, sie zu erhalten. Dazu war zuletzt vorgesehen gewesen, 5000 Stellen in staatlichen Behörden zu schaffen. Nach Paus' Worten könnte die Kindergrundsicherung bis zu 5,6 Millionen Kinder und Jugendliche erreichen. Bei der Vorstellung des Haushaltskompromisses hatte Lindner, Bundeskanzler Scholz und Habeck keine konkreten Angaben gemacht, wie es hier weitergehen soll. Paus befürwortet zuletzt noch eine schrittweise Einführung der Kindergrundsicherung. Also damit hat sich wieder eine 5%-Partei bei der finanziellen Armutsabsicherung von Kindern durchgesetzt. Das ist fucking what? Ich weiß auch nicht genau, was ich dazu noch sagen soll. Also scheiß auf Christian Lindner, scheiß auf die FDP. Diese Partei ist wirklich eine Katastrophe. Dann habe ich aus der Zeit einen Kommentar, eine Kolumne, die ich interessant fand, die wollte ich einfach mal mit vorlesen. Ja? Warum Steuerrabatte für ausländische Fachkräfte nicht ungerecht sind. Der Plan der Bundesregierung, ausländische Fachkräfte eine zeitlich begrenzte steuerliche Entlastung zu geben, stößt auf viel Empörung und Ablehnung. Es sei ungerecht, nicht notwendig, ineffizient und zu teuer. Stimmt das? Die Bundesregierung hat über die vergangenen 2 Jahre mehrere Initiativen verfolgt, um mehr qualifizierte Fachkräfte nach Deutschland zu bringen. Sie hat zum Beispiel mit der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes die Hürden für die Zuwanderung hochqualifizierter Beschäftiger etwas abgebaut. Die Reform der Staatsbürgerschaft soll ausländischen Arbeitskräften eine bessere Perspektive eröffnen, um sich dauerhaft in Deutschland niederzulassen. Und die Anerkennung von Qualifikationen wurde etwas vereinfacht. Außerdem wurden Anforderungen an Sprachkenntnisse reduziert und viele andere Hürden etwas abgebaut. Und jetzt also Steuererleichterung. Konkret will die Bundesregierung ausländische Fachkräfte temporär steuerlich entlasten. Im ersten Jahr zu 30%, im zweiten Jahr zu 20% und im dritten Jahr zu 10% des Bruttolohns. Viele finden das ungerecht. Schon werden Neiddebatten geführt. 5 Argumente werden gegen diese finanzielle Entlastung ins Feld geführt. Zum einen wird das große Ungerechtigkeit als Diskriminierung deutscher Fachkräfte dargestellt. Aus einer engen steuerlichen Perspektive ist dieser Kritikpunkt richtig. Allerdings gibt es eine steuerliche Besserstellung durch zahlreiche Ausnahmen und Ungleichbehandlungen auch für etliche Gruppen von Deutschen. Ein Beispiel dafür ist das Ehegattensplitting, das Partnerschaften und Nichtfamilien steuerlich stark entlastet. Es bedeutet Steuermindereinnahmen von über 20 Milliarden Euro im Jahr. Auch bei der Erbschaftssteuer, der Mehrwertsteuer, der Besteuerung von Flugbenzin und Diesel in etlichen anderen Bereichen werden einige wenige, meist privilegierte Gruppen steuerlich besser gestellt. Und das mit deutlich weniger ökonomischer und sozialer Rechtfertigung, als es jetzt bei der Besteuerung der Einkommen ausländischer Fachkräfte der Fall ist. Aber auch aus der breiten Perspektive spricht vieles gegen den Vorwurf der Ungerechtigkeit und Diskriminierung deutscher Fachkräfte. Man sollte sich aber bewusst sein, welche Nachteile viele ausländische Fachkräfte in Deutschland erfahren. Angefangen bei den hohen Umzugskosten, die viele auf sich nehmen, denn nicht immer bezahlt der Arbeitgeber diese Ausgaben. Über die oft ungleich schwierige und teure Wohnungssuche bis hin zu weiteren Nachteilen, etwa bei der Suche nach Kitas und Schulplätzen. Immerhin sind die Menschen aus dem Ausland nicht überall willkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab noch nie in Deutschland eine größere Ablehnungskultur von Menschen aus dem Ausland. Zudem haben ausländische Fachkräfte auch nicht sofort vollen Zugang zu manchen sozialen Leistungen. Unter dem Strich lässt sich somit nicht behaupten, die temporäre steuerliche Entlastung von zugewanderten Beschäftigten würde Deutsche diskriminieren oder sei generell ungerecht. Zweitens wird gefordert, dass steuerliche Entlastungen für alle Beschäftigten gelten müssen. Die Abgabenlast ist in Deutschland tatsächlich hoch. Die Kritik ist daher verständlich und zum Teil berechtigt. Es gibt kaum ein Land in der Welt, das Arbeit stärker und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Zitat: Es gibt kaum ein Land in der Welt, das Arbeit stärker und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Vor allem für Menschen mit mittleren und geringen Einkommen zahlen viel an den Staat und für staatliche Leistungen. Eine große Steuerreform, die diese Einkommen entlastet, sollte aber keine Alternative, sondern eine zusätzliche Maßnahme der Politik sein. Übrigens hat die Bundesregierung für ihren Haushalt 2025 erklärt, dass sie die deutschen Beschäftigten um 23 Milliarden Euro finanziell entlasten wird. Der Haken dabei? Es werden wieder einmal vor allem Menschen mit einem Spitzenverdienst entlastet. Menschen mit mittleren und geringen Einkommen dagegen kaum. Es gibt Debatten, ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass es einen Plan gibt oder eine Idee, einen Entwurf oder wie man das auch immer nennt, ausländische Fachkräfte mit Steuererleichterungen den Einstieg in den deutschen Berufsmarkt einfacher zu machen. Ich persönlich finde das aber vollkommen nachvollziehbar. Denn die Tendenz des Landes, Deutschland, ist Ausländer raus. In den Medien wird proklamiert, Ausländer raus. Politische Parteien positionieren sich mit Ausländer raus. Ob nun die CDU, SPD, die Grünen, natürlich auch die Rechtsextremisten von der AfD, überall ist Thema Ausländer raus. Alles ist illegale Migranten, alle müssen sie weg, alle müssen sie raus, alle müssen sie abgeschoben werden, alle sind sie kriminell. Das ist der Tenor der Gesellschaft. Darüber redet man. Das ist die Debatte. So, und wenn eine ausländische Fachkraft sich darüber informiert, in welches Land sie geht, dann wird sie sich unter Umständen, wenn sie bei gutem und gesundem Geisteszustand ist, darüber Gedanken machen, wie man mit Menschen in diesem Land umgeht, die nicht so gut gestellt sind. Die vielleicht die gleiche Herkunft haben, aber eben keinen nicht anerkannten Ingenieurstitel oder unter Umständen nicht die gleiche gut qualifizierte Grundlage, um ein Leben zu führen. Und wenn man dann guckt und sagt, okay, das sind Leute, denen geht's da nicht so gut, die werden diskriminiert, die werden rassistisch behandelt, ja, dann muss es andere Argumente geben, um Leute zu überzeugen, nach Deutschland zu kommen. Denn Deutschland steht da in direkter Konkurrenz mit anderen Nationen. Und ich weiß nicht, ob eine hochqualifizierte Fachkraft sich für Deutschland entscheidet, wenn sie die Option hat, alle anderen Länder zu nehmen. Ein Land, das wie gesagt bei den Arbeitslöhnen am meisten abkassiert und nicht beim Vermögen. Irre. Und das war's mit den Nachrichten heute. Mehr habe ich gar nicht.